I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe.
Mit Lena Konzendorf
und Johannes Huth.
Servus, moin und hallo.
Und herzlich willkommen zum offiziellen Sturm der Liebe Podcast
mit Lena
und Johannes. Hier erfahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
Frohe Ostern.
Ach, frohe Ostern.
Darf man das schon sagen?
Ja.
Aber heute ist eigentlich erst Karfreitag, ne?
Das stimmt.
Ich glaube, man darf das erst am Ostersonntag oder am Ostermontag sagen.
Aber vielleicht hören uns da auch erst die Leute.
Das stimmt.
Also frohe Ostern.
Wir hoffen, ihr habt ein ganz tolles Osterwochenende und wir starten direkt mit dem Blick auf die Woche.
Also macht euch einen Kaffee, schnallt euch an und lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es? Recap. Montag. Folgen schwerer Unfall. Tom greift in seiner Eifersucht zu radikalen Mitteln. Er provoziert Christoph, bis dieser auf ihn losgeht. Als Alexandra ihren Ex in Schutz nimmt, verzweifelt Tom. Er wirft sich vor Christophs Auto und unterstellt ihm einen Mordversuch. Autsch. Frustige Freundschaft. Vincent trauert Anna hinterher. In einem weinseligen Moment versucht er, Natalie zu küssen. Sie weicht ihm aus, obwohl sie hofft, dass aus ihrer Freundschaft noch mehr werden könnte. Vincent dankt ihr, dass sie eine so gute Freundin sei.
Dienstag. Philipp, der Pferdeflüsterer. Philipp gerät in eine dramatische Situation mit Annas Pferd. Apollo hat eine Kolik. Das heißt, er muss permanent in Bewegung gehalten werden, sonst kann er sterben. Auf Vincents Anweisung führt Philipp das Pferd stundenlang auf der Koppel im Kreis und wird erneut zum Lebensretter. Edler Tropfen. Markus zerdeppert in der Küche versehentlich eine Flasche Wein. Einen besonders seltenen, wertvollen Jahrgang. Katja ist stinksauer, aber Markus hängt sich rein. Er kauft zwei Flaschen des Weins bei einem Händler in München. Eine fürs Hotel, eine für Katja. Die Entschuldigung kommt gut an.
Mittwoch. Auf einen neuen Philipp. Philipps Rettungsaktion für Apollo, sein neuer Charme und ein bodenständiges Date im Bräustüberl lassen Annas Herz höher schlagen. Es knistert ordentlich. Die beiden verbringen eine Nacht zusammen. Nackte Tatsachen. Vincent klopft bei Anna an, um sich wieder anzunähern. Doch Philipp steht in Unterhose in Annas Wohnung. Jetzt fühlt Vincent sich endgültig bestätigt, dass sein Misstrauen gegenüber Philipp schon immer berechtigt war.
Donnerstag. Familiäre Perspektiven. Kaspars Onkel bietet ihm an, dass er im Restaurant in Thailand seine Ausbildung zum Koch fortsetzen könne. Obwohl Yvonne fürchtet, ihren Ziehsohn zu verlieren, organisiert sie für Kaspar einen Flug nach Bangkok. Er soll sich vor Ort ein Bild der Lage machen. Chaos im Kopf. Tom spürt, dass Alexandra sich von ihm entfernt und verliert jede Kontrolle. Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Christoph wird die Romantikhütte verwüst und Tom verschwindet spurlos. Hat Christoph ihn etwa aus dem Weg geräumt? Heide Witzke!
Ich möchte direkt mit meinem Highlight anfangen.
Bitte, leg los.
Okay, pass auf. Es gab eine Szene, da ist mir der Mund aufgeklappt, weil ich absolut gar nicht damit gerechnet habe. Ich saß auf meinem Sofa und dachte, what the, was passiert jetzt? Und zwar ist es die Szene, wo Vincent nochmal bei Anna auftaucht, morgens, sie nochmal sprechen möchte und auf einmal hört man, Anna, willst du mit mir unter die Dusche? Von Philipp. Und ich dachte so, nein, Vincent weiß noch gar nichts darüber.
Also das war so dramatisch. Ich finde, es hat so ordentlich gekriselt. Das war richtig spannend. Ich fand es richtig spannend, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott.
Es war so unglaublich unangenehm.
Unangenehm.
Also wirklich, the elephant in the room war sehr, sehr offensichtlich.
Also es hat mich auf eine Art und Weise berührt.
Weil du hast körperlich drauf reagiert.
Ja, wirklich. Richtig, richtig doll.
Ja, kann ich total unterschreiben. Ging mir genauso.
War spannend.
Mein Highlight war der Moment zwischen Natalie und Vincent, weil der vollkommen unerwartet war. Kannst du dich erinnern an den Moment, sie umarmt Vincent, sie sehen sich an, Vincent sagt, du bist eine besondere Frau, und dann lächelt er und küsst sie und sie küssen sich und dann checkt man erst, ah, okay, das war ein Traum, das war Natalies Traum, und dann siehst du Vincent und sein trauriges Gesicht und er will sie küssen und Natalie weicht zurück, und das war so unerwartet auf sehr vielen verschiedenen Ebenen.
Ja.
Wir haben letzte Woche kurz schon über Natalie gesprochen, aber ich muss wirklich sagen, ich werde immer mehr zum Natalie-Fan, weil ich das so groß von ihr fand, dass
Absolut.
Sie A, die Situation nicht ausgenutzt hat. Natürlich will sie auch kein Trostpflaster sein, aber das war für mich ein sehr, sehr besonderer und auch ein sehr überraschender Moment.
Ja, stimmt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie zurückweicht. Sehr groß von ihr.
Kaffeeklatsch und Kuriositäten.
Ihr Lieben, wir plaudern heute wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben drei Background-Informationen mitgebracht, die ihr vielleicht noch nicht so ganz wisst.
Beziehungsweise Vermutungen.
Mhm. Ich fange mal an.
Bitte.
Ich habe ein Kleidungsstück erkannt. Und ich werde dir jetzt ein Foto zeigen von dir als Gary und mir als Josie. Und guck mal bitte auf Josies Jacke.
Das ist doch Annas Jacke.
Ja, hast du recht. Ist Annas Jacke. Du hast so recht. Anna hat so eine türkise Jacke an. Und die habe ich früher als Josie auch getragen. Und das ist tatsächlich häufiger so, dass wenn eine Figur abgespielt ist, natürlich nicht alles entsorgt wird, was an Kleidung da ist, sondern natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen noch weiter getragen wird, wenn das zu anderen neuen Figuren passt, weil wir als Schauspielende natürlich auch nicht jeden Tag diese Kleidung tragen und die fast wie neu sind immer.
Das ist ja auch schön, weil man eben merkt, dass die schon ein bisschen abgetragen sind. Dann sieht das nicht so aus wie, okay, du hast jetzt vielleicht, es kommt natürlich auf die Figur an, je nachdem sind die Schuhe immer ganz besonders geputzt und schauen total schnieke aus.
Mhm.
Aber in der Regel sind die Sachen schon eingetragen. Ich habe letztens beobachtet, kannst du dich an unseren Vogelfreund erinnern?
Ja.
Das Date von Helene?
Ja.
Ich meine mir einzubilden, dass er, als er im Wald mit Helene war, Garys Rucksack auf dem Rücken hatte.
Ja, und ich glaube, er hatte die gleiche Kappe wie Kasper an.
Ja, das stimmt auch. Das ist mir auch aufgefallen.
Oder so eine ähnliche auf jeden
Fall. Nee, es war die gleiche Kappe mit einem M drauf.
Hm.
Das fand ich auch interessant.
Spannend, ja.
Ich mach mal weiter.
Mhm.
Ich bin schon wieder bei Helene. Helenes Date Udo. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Und natürlich müssen wir in diesem ganzen Sturm der Liebe-Kosmos bei Udo gleich an unseren lieben Regisseur Udo Müller denken. Liebe Grüße, Udo, falls du uns zuhörst.
Ja, liebe Grüße, Udo. Ich musste direkt an dich denken.
An mich?
Nein, an Udo.
Ach so. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass häufiger natürlich verschiedene Leute aus dem Team mal mit eingebaut werden und vielleicht auch mal mitspielen. Und das Gleiche gibt es auch mit Namen. Das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, aber manchmal wird sich auch gerne im Team an Namen bedient.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Helenes Date auch so war, wobei ich auch das Gefühl hatte, dass Udo, also der Arzt, der Chefarzt, so gar nichts mit dem Udo-Regisseur gemein hat.
Das stimmt.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich da vielleicht ein bisschen inspirieren hat lassen.
Manchmal kommt es auch vor, dass man beim Drehen am Set, das hatte ich öfter mal als Josie, wenn ich zur Rezeption gegangen bin und irgendwelche Gästewünsche empfangen habe, dann konnte ich mir Namen aussuchen, wie die Gäste heißen,
mhm,
wenn sie keine fortlaufende Geschichte haben. Und dann habe ich mich natürlich auch an meinem Umfeld bedient und habe dann hier meine Freundin reingepackt.
Hast
und,
du da Leute eingebaut?
Und da mal die Omi, ja, ja.
Ah, verstehe. Was hast du noch rausgefunden?
Ich habe noch herausgefunden, dass es immer wieder eine Bank gibt im Außendreh, die häufiger vorkommt. Es gibt eine Szene zwischen Markus und Katja, wo sie auf einer Bank sitzen und Wein trinken.
Superschönes Bild,
ja,
übrigens.
Ja, superschönes Bild. Und diese Bank, da müsst ihr mal drauf achten, die kommt des Öfteren mal vor an verschiedenen Orten. Denn natürlich haben wir super viele Außendrehorte, aber wir können natürlich auch nicht immer davon ausgehen, dass da dann auch immer eine feste Bank ist. Deswegen hat die Produktion eine Bank, die sie immer wieder mit herumfährt und dann mal dahin stellt, wo sie sie braucht.
Es ist also quasi eine wandernde Bank.
Mhm.
Die wandert immer mit. Du hast es am Ende der letzten Folge angesprochen.
Absolut, als ob ich es im Gefühl hatte.
Als ob du es irgendwie schon geahnt hast. Kaspar.
Ich freue mich so für ihn. Es ist der Wahnsinn. Auf einmal hat er wieder eine Familie. Und tatsächlich eine Familie, die sich für ihn interessiert.
Mhm.
Das hätte ja ganz anders kommen können.
Das hätte auch jemand sein können, der sagt: Rufen Sie mich nicht an, Sie Betrüger. Ich glaube Ihnen kein Wort.
Ja, und auch Johannes, ich meine, die wohnen in Thailand. Also sie,
oh, wie schön.
Und ja, das, ja, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber, also es ist ja ein Wahnsinnsglück, dass die den überhaupt gefunden haben.
Ja,
so
und,
schnell.
Und dass der Onkel tatsächlich auch noch eine Küche hat,
ja,
und selber anscheinend Koch ist.
Ja, ja, er hat ein Restaurant da. Es ist so schön, dass Kaspar jetzt wieder eine Familie hat. Event. Also, ne, so, auf jeden Fall hat er da jetzt wieder Menschen, die verwandt sind mit ihm und die sogar das Gleiche machen und auch noch in so einem schönen Land leben.
Das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr traurig, weil man merkt, wie sehr Kaspar Yvonne ans Herz gewachsen ist. Wo ich jetzt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, man sucht sich ja auch manchmal Familien aus.
Mhm.
Wo ich jetzt auch unterstellen würde, ich denke nicht, dass es Kaspar in dieser Familie Erik, Yvonne schlecht gehen würde, wenn er noch länger dort bleiben würde. Aber er hat sich jetzt halt auch dagegen entschieden, beziehungsweise Yvonne hat ihn schweren Herzens gehen lassen. Aber meine Frage an dich, glaubst du, Yvonne ist wieder dabei, Karma-Punkte zu sammeln? Geht es ihr um Kaspar oder geht es ihr um sich selbst?
Ich glaube tatsächlich, dass sie da ein bisschen getriggert wurde und sie sich ein bisschen verloren hat in, oh Gott, ich muss jetzt was gut machen, ich muss jetzt eine Mutter sein, ich muss jetzt irgendwie für Kaspar da sein, so wie ich es für Josie nicht war. Wir hatten diese eine Szene auch in dieser Woche, wo Erik das anspricht,
ja,
und wo sie sagt, ja, ich habe Josie bei ihrer Oma geparkt, sie war nie da. Ich weiß aus Josies Erfahrung, dass sie zum Beispiel auch nie gebacken hat. Also sie war einfach wirklich keine Mutter. Sie,
mhm,
hat nie die Rolle der Mutter übernommen. Und ich glaube, sie hat das gar nicht bewusst gemacht. Ich glaube, irgendwas wirklich wurde auf einmal in ihr ausgelöst, sodass sie diese Muttergefühle auf einmal für Kaspar hatte. Und da natürlich umso mehr wieder, ja, was gut machen wollte.
Ihr Gewissen auch ein bisschen reinwaschen wollte.
Ja.
Aber gleichzeitig hat man bei ihr auch diesen Zwiespalt gesehen, weil sie natürlich auch weiß, was das für Kaspar bedeutet.
Mhm.
Jemanden plötzlich zu haben, den Bruder seines Vaters kennenzulernen, auch wenn die zerstritten waren, aber trotzdem gibt es da ja auch eine Verbindung. Vielleicht kann Kaspar auch noch was über seinen Vater rausfinden, über seine Mutter rausfinden, über diesen Bruder,
ja,
was er noch gar nicht weiß.
Ja, also ich finde, man sieht tatsächlich in der gesamten Geschichte, dass Yvonne sich wirklich verändert hat.
Mhm.
Weil wäre sie typisch Yvonne, also typisch Yvonne wie früher, dann hätte sie ihm nichts davon erzählt. Das hat sie ja bei Josie und ihrem Vater auch nicht gemacht, aus egoistischen Gründen. Und hier geht sie einen Schritt zurück und sagt, hier, pass auf, ich mache das sogar für dich, finde ich auch stark.
Mhm.
Also teilweise dachte ich auch, ist auch da wieder ein bisschen übergriffig, Yvonne,
mhm,
ist nicht dein Sohn, ist nicht dein Sohn.
Mhm. Aber sie hat das Gefühl Und das ist vielleicht auch das, was Erik so ein bisschen auf die Palme bringt. Wobei, können wir kurz über Erik sprechen?
Ja, natürlich.
Ich habe so ein paar Sachen nicht verstanden die Woche.
Also, ach Mann, wieso ticken wir denn da gleich?
Hast du das auch aufgeschrieben?
Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich habe es nicht so ganz verstanden, wie er manchmal reagiert hat. Erst war er so total gegen Kaspar, ja. So, und dann, oh, mein Kaspar, mein Kaspar.
Dann hat er so eine Vaterposition eingenommen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Erik plötzlich damit konfrontiert wird, dass er alt wird und vielleicht so den Anschluss verliert. Er war die ganze Zeit so damit beschäftigt, irgendwie besonders jugendlich zu wirken und so coole Wörter zu benutzen, ne? Ey, krass und yo, so was geht ab? Mhm. Vielleicht schwimmt das auch so ein bisschen mit. Also es war ja schon so eine Vater-Sohn-Energie die ganze Zeit da, dass die beiden sich auch gekappelt haben. Ich erinnere mich nur an den Moment auch noch viel weiter vorher mit dem Staubsauger.
Ja.
Also
das war eine lustige Szene.
Ich glaube, da war ich sogar im Studio.
Echt?
Als sie gedreht wurde. Ja, da war ich kurz auf dem Bavaria-Gelände und habe Hallo gesagt, weil manchmal schauen wir dort auch vorbei und sagen mal Hallo. Und da hat Tini gedreht gerade.
Ach, wie schön.
Ja.
Ah, oh, Tini, das hast du ganz toll gemacht.
Das stimmt, das war sehr lustig.
Ja. Ach, also ich freue mich wirklich für Kaspar. Ich wünsche mir, dass er nach Thailand fährt, natürlich um seine Familie kennenzulernen, um da diesen Anker zu finden, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Um das Land kennenzulernen, um da natürlich, was ist das für eine Chance, in Bangkok diese Ausbildung fertig zu machen. Das ist doch, da hat er wirklich gute Karten jetzt. Und das hat er sich auch verdient. Das gönne ich ihm wirklich sehr.
Glaubst du, er kommt zurück?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich würde es ihm nicht wünschen, weil das ja dann wahrscheinlich heißen würde, dass er da nicht gut aufgehoben war oder ist. Und trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn Kaspar wieder zurückkommt. Also, jein. Und du?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Dass er vielleicht merkt, ah, okay, ich kann vielleicht die Ausbildung hier fertig machen, aber ich habe jetzt meine Familie, ich lerne ihn ein bisschen kennen, aber hier entsteht auch gerade in Bichelheim etwas, was ich nicht aufgeben möchte. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab.
Johannes,
ja?
Eine Frage an dich.
Ja.
Bichelheim oder Bangkok?
Boah, an mich persönlich. Ja. Boah, Bangkok ist schon laut, ne, und auch ganz schön dreckig und heiß. Ich glaube tatsächlich Bichelheim. Also wenn ich mich für immer entscheiden müsste, dann definitiv Bichelheim.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt. Wir haben heute jemanden da. Wir werden es noch nicht verraten, oder?
Nein, das heben wir uns noch auf, weil vorher haben wir wieder Post bekommen. Fanpost.
Johannes, ich habe mich durch ein paar Kommentare durchgewühlt.
Ich auch.
Ich habe einen mitgebracht.
Ich ebenso.
Ich fange mal an.
Bitte.
Mir gefällt's. Die Story mit Vincent, Anna und Philipp gefällt mir wirklich sehr gut. Viel besser als die Konstellation von früher mit Liebe auf den ersten Blick, mit anschließendem Zwischenmann und finale Hochzeit mit dem ersten Kerl. Man wusste also immer, wer heiratet. Jetzt aber weiß niemand, außer natürlich die DrehbuchautorInnen, wie es tatsächlich ausgeht. Mir gefällt es. Finde ich, ist ein wirklich guter Kommentar. Weil, da hat er recht. Die Story, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, die Storys ähneln sich ja. Und das ist jetzt eine Konstellation, die es, glaube ich, noch nicht so häufig gab, wenn nicht sogar noch nie.
Jein.
Ja.
Da schließt nämlich mein Kommentar zu an.
Ach, okay, mach du mal, bevor ich weiterrede.
Wer denkt sich sowas aus?
Okay.
Das ist die Überschrift. Man sollte nicht die Vorschau lesen. Was ist das denn für ein doofes, abstruses Drehbuch? Ein bisschen Märchen ist ja schön. Aber das macht keinen Spaß. Prognose? Philipp liebt Anna bis zum nächsten Unfall, nachdem er aufwacht und wieder der alte Unsympath sein wird. Gähn. Anna ist wirklich seit sehr langer Zeit die naivste Person. Ich dachte, mit Eleni würden solche Traumfrauen der Vergangenheit angehören. Und diese Kaspar-Geschichte geht mir schon seit Beginn auf den Keks. Wird sich auch nicht ändern, wie ich das überblicke. Ich liebe den Sturm wirklich, aber diese Staffel wird ähnlich nervig wie die mit den beiden rivalisierenden Frauen um einen Typen, deren Namen ich allesamt vergessen habe. So blöd war das damals. Ich kann dir da weiterhelfen. Also, das war die 13. Staffel. Die Protagonistinnen hießen Ella Kessler, gespielt von Victoria Reich, und Rebecca Herz, gespielt von Julia Alice Ludwig. Und die männliche Figur hieß William Newcomb und wurde gespielt von Alexander Mills.
Ich weiß gar nicht, was sie dazu... Also man muss, also wir sprechen uns vorher nicht ab, welche Kommentare wir hier mitbringen.
Das stimmt, ja.
Und irgendwie ist es immer wie so ein Puzzlespiel.
Aber es ist doch schön, wenn das so aufeinander aufbaut. Also erstmal muss ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive, ja, wir haben ja alle verschiedene Geschmäcker und das ist ja auch schön und lasst uns gerne darüber diskutieren. Findest du, Anna ist naiv? Ich habe jetzt mehrere Kommentare gelesen, wo sich sehr viele darüber so geäußert haben. Oder ist es einfach diese berühmte rosarote Brille?
Also ich finde, ja, ich habe auch ganz viele Kommentare in die Richtung gelesen. Pass auf, ich finde die Frage nicht so einfach zu beantworten. Als Zuschauende, die ja aber weiß, was sonst so abgeht am Fürstenhof, was der Philipp macht, ist es leichter zu sagen, jo, Anna ist naiv. Mhm. Anna ist absolut naiv. Wie kann sie sowas machen? Wenn ich mich allerdings in Anna hineinversetze, dann ist es schwieriger zu beantworten. Dann würde ich, glaube ich, sagen, nee, ich sehe nicht, weil sie einfach von Grund auf aus ihrer Kindheit diese Liebe zu Philipp empfindet und sie so ein starkes Gefühl hat, so ein starkes Liebesgefühl hat für Philipp, sodass ich sage, sie sieht Philipp auf einer anderen Art und Weise und ich glaube, es ist auch keine rosarote Brille mehr, wie wir ihn nicht sehen können.
Oder zumindest jetzt vielleicht langsam sehen. Anna sagt ja auch, er verhält sich jetzt gerade so, wie sie sich das immer gewünscht hat, auch als sie noch zusammen waren.
Ich glaube, Anna hat ein wahnsinns großes Wunschdenken, was Philipp angeht, schon immer gehabt.
Naivität ist ja auch immer so negativ konnotiert. Also man kann das ja auch ersetzen durch Gutgläubigkeit. Und ich finde, wenn man sagt, jemand ist gutgläubig, ist das natürlich... Klingt das gleich schon mal viel besser? Also ich finde auch naiv ist so ein wahnsinnig starkes Wort und es ist wirklich einfach von außen das zu betrachten und zu sagen, ja, Anna ist naiv.
Ja.
Und, aber ich bin da auch ganz bei dir.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass sie ein bisschen geblendet ist durch diese rosarote Brille.
Wenn sie zum Beispiel sagt, ich glaube jedes Wort von Philipp, dann muss sie anscheinend irgendwelche Farben in der Stimme von Philipp oder in den Wörtern von Philipp sehen, sodass sie sagt, hey, es ist komplett ehrlich gemeint.
Mhm.
Also da hat sie uns natürlich viel mehr voraus, weil sie Philipp viel länger kennt.
Mhm. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt oder Beschwerden habt oder Wünsche, dann macht das doch gerne an
info@sturmderliebe-podcast.de. Oder ihr schaut mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Ihr findet uns unter Sturm der Liebe Podcast.
Und wir freuen uns auch sehr über Sprachnachrichten. Also schickt uns gerne weiter Sprachnachrichten und wir bauen die dann hier im Podcast ein.
Abonniert natürlich auch gerne unseren Podcast und lasst uns gerne mal eine Bewertung da. Johannes, was war diese Woche los? Also...
Okay, reden wir erstmal über Tom, ja?
Ja, den meine ich.
Also ich hatte die letzten 2 Wochen schon das Gefühl, dass wir miterleben, wie Tom so mit 180 Sachen ungebremst auf eine Unfallstelle zurast.
Ich habe ein bisschen das Gefühl und ich kann mich an die Sprachnachricht erinnern, die er uns gesendet hat. Ja, jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung. Er hat krankhafte Züge. Ich glaube, seine... Also
er ist total soziopathisch.
Okay.
Er ist total soziopathisch. Also... Weißt du, er ist auf der einen Seite sehr bemüht.
Mhm.
Er lädt Alexandra ins Theater ein.
Mhm.
Romy und Julia.
Mhm.
Und das ist sein Lieblingsstück. Und er hängt für ihn sehr viel dran. Das hat man auch gemerkt. Aber sie findet das Stück halt nicht so pralle und kann auch nicht nachvollziehen, warum er das so romantisch findet, dass die am Ende sterben.
Und er findet das, also er hängt sich voll auf.
Genau. Er hängt sich daran total auf und für ihn ist das so ein Riesenproblem. Ich glaube, das hat sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun, weil das für ihn etwas damit zu tun hat, wie sehr man mit seinem Partner oder seiner Partnerin verbunden ist. Also ich glaube, da spricht sehr viel Integrität, Loyalität, Liebe, das sind alles so Erwartungen, die er, glaube ich, hat, wo er plötzlich feststellen muss, okay, vielleicht hat Alexandra da eine andere Vorstellung, zumindest nicht dieselbe wie er.
Ich glaube, er ist so sehr damit beschäftigt, so sehr bemüht, dass diese Beziehung funktioniert und sieht auch wirklich viele Geister im Außen, ist generell sehr viel im Außen.
Ey, kannst du dich daran erinnern, als sie auf dieser Weide stehen und sich küssen und dann joggt Christoph vorbei.
Dieser Blick von ihm, ja, oh mein Gott.
Das war so creepy.
Das fand ich auch. Die küssen sich und währenddessen hat er diesen Blick zu Christoph.
Unheimlichen Blick.
Ja, ja, ja.
Und dabei war alles, was vorangegangen ist, super schön. Also diese Idee, hey, komm, lass uns nach Sizilien fahren. Und sie war noch nie dort. Und man denkt sich so, hey, ist doch alles gut. Und dann kommt Christoph vorbei. Und er ist ja wirklich so ein rotes Tuch. Auch diese Szene in der Lobby, wo er Christoph provoziert. Christoph geht auf ihn los. Und Tom stellt alles so dar, als wäre das aus dem Nichts passiert. Er lügt sogar, da muss ich wirklich sagen, da hört der Spaß auf. Er lügt sogar Hildegard an.
Oh, stimmt. Ja, hast du recht.
Generell habe ich ein Problem mit Lügen, aber bei Hildegard ist Schluss. Das ist ein Schritt zu weit.
Verstehe ich. Ich muss allerdings auch sagen, dass Christoph provoziert und spielt.
Ja, natürlich.
Bei ihm ist es okay.
Nein, bei ihm ist es nicht okay. Aber ich meine, das ist ja auch Aktion und Reaktion. Also ich finde, die
befeuern sich schon sehr gegenseitig, wobei man sagen muss, dass Tom gerade ein bisschen abdreht.
Er lässt sich anfahren.
Ja, Johann, vor allen Dingen, wie er sich anfahren lässt. Also ich wurde auch mal angefahren. Ungefähr tatsächlich, ich glaube, das Auto hatte genau die gleiche Geschwindigkeit.
Ja.
Das war ein Stupser.
Ich musste an so einen Fußballspieler denken, der gefoult wurde. Also ich glaube schon, dass er noch eine Schippe draufgelegt hat, aber er war ja schon verletzt.
Nein.
Doch.
Er hat es.
Natürlich.
Nein.
Er hatte eine Verletzung, es war eine Prellung, doch. Er humpelt doch dann noch in den Waschraum rein. Hast du das nicht gesehen? Er ist wirklich verletzt. Hast du gedacht, er spielt das alles nur?
Ja.
Ich glaube nicht.
Du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich habe gedacht, er spielt es wirklich alles nur, aber er humpelt auch, wenn er alleine ist.
Er humpelt auch, wenn er alleine ist.
Aber vielleicht spielt er so gut, weil ja auch Kameras im Fürstenhof sind.
Sind Kameras im Fürstenhof?
Gehe ich jetzt mal von aus, weiß ich nicht. Okay.
Du meinst, dass er wirklich also, so sehr darin aufgeht?
Mich würde, ja, kann sein. Mich würde, ja, wenn er so interessiert an Theater ist, vielleicht.
Vielleicht.
Mich würde interessieren, ob ihr denkt, ob Tom das spielt oder wirklich verletzt ist.
Er ist dann auf jeden Fall in diesem Waschraum und hat plötzlich diese Stimmen im Kopf, also vor allen Dingen seine Stimme im Kopf. Und da merke ich, da gibt es plötzlich diesen Turn und dass er dann von Alexandras Handy aus Christoph eine Nachricht schreibt, ihn dann dort trifft, ihn anschreit und danach die ganze Romantikhütte verwüstet ist und plötzlich ist Tom verschwunden. Also das klingt für mich alles nach einem abgekaterten Spiel.
Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist der Anfang.
Der Anfang von etwas noch Größerem. Mhm. Ich bin gespannt. Ich finde das gerade schon sehr, sehr extrem. Und ich habe das Gefühl, dass mit diesen ganzen Anstrengungen und Bemühungen, die er macht, Alexandra immer weiter von sich wegstößt.
Man muss auch dazu sagen, ich glaube, er hätte es wirklich nicht nötig gehabt.
Nein.
Weil die beiden, Alexandra war wirklich glücklich. Die hat bei Tom etwas gefunden, was sie vorher nicht hatte und was ihr wirklich gut getan hat.
Ja.
Und ich glaube, Tom hätte nicht so verbissen sein müssen, weil es gar keinen Grund dazu gab.
Ja, und vor allen Dingen jetzt diese Leichtigkeit, die diese Beziehung ausgemacht hat.
Wie willst du die wiederherstellen?
Ja, die ist total verflogen, das sagt sie ja auch zu Nicole. Und sie will ja eigentlich das Ganze schon beenden, aber sie kommt nicht dazu. Und wahrscheinlich spürt Tom das auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum er gerade so ein Verschwinden inszeniert. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Christoph was damit zu tun hat.
Glaube ich auch nicht. Wir werden es erfahren. Wer wieder ein bisschen Leichtigkeit bekommen hat, wobei dann auch wieder die Leichtigkeit wieder ein bisschen flöten gegangen ist, sind Katja und Markus.
Stimmt.
Die haben sich wieder ein bisschen angenähert.
Hatte ich auch das Gefühl, gerade über den Wein, dann die Geschichte dass sie sich dann gegenseitig überboten haben.
Und generell muss man ja auch sagen, dass Markus wirklich sehr bemüht ist. Also der kämpft ja so sehr für Katja. Da gibt sich so viel Mühe. Mir persönlich wäre es ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, boah, ey, lass ihr bitte auch mal ein bisschen mehr Freiheit und Freiraum vor allem. Ich habe das Gefühl, er wahrt keine Grenzen. Ich empfinde ihn als so einen kleinen Tölpel.
Als einen kleinen Tölpel? Das musst du mir erklären.
Ja, weil er so bemüht ist, aber dann so doll dabei ist.
Ja, also, er ist energisch.
Ja.
All in. Er hat halt nicht unsere 7. Folge gehört, die ihr auch nochmal nachhören könnt. Da sprechen wir nämlich darüber. Tipps und Tricks, wie man einen Partner oder eine Partnerin zurückgewinnen kann.
Das ist ein guter Tipp.
Markus,
hör mal rein.
Ich finde auch, er bemüht sich sehr. Ich finde, das muss man respektieren und auch schätzen. Ich frage mich eben nur, wie das bei Katja ankommt. Und gerade habe ich das Gefühl, die drehen sich so ein bisschen im Kreis. Also, weil
vielleicht mögen sie das auch. Also vielleicht ist es auch dieses, hey, es ist klar, dass wir nach dem Ganzen nicht direkt irgendwie, selbst wenn wir beide das wollen würden, nicht direkt wieder auf Null drehen können und wieder irgendwie, wir sind zusammen, Paar spielen können. Deswegen brauchen sie vielleicht auch dieses Spielchen, wo man irgendwie gegenseitig merkt, oh, es macht doch was mit mir, wenn du dich bemühst. Und oh, ich kann doch irgendwie, muss ich doch wieder mehr an dich denken und irgendwie möchte ich doch wieder bei dir in der Nähe sein. Und irgendwie schmeichelt es mir wahnsinnig, dass du dich so doll da reinhängst und mit mir Sachen unternehmen möchtest, wo ich weiß, die hättest du niemals alleine gemacht. Und dann, aber mega spannend, kommt diese Sache raus oder Katja möchte ihm sagen, hey, das mit dem Kellner, ne, und dass er ihm Geld gegeben hat. Und dann war es nicht so. Und ich fand es spannend erstmal, dass sie das als okay empfinden würde.
Ja.
Dass er dem Kellner auf einmal Geld gegeben hätte, um sie da einzusperren. Wo ich dachte, hä? Also ich meine, wo sind die Mittel jetzt?
Ja, aber weil er sich ins Zeug legt. Also das hat ja anscheinend imponiert.
Ja, wenn es sie angeht, imponiert es sie. Und wenn es andere Themen angeht und Bereiche angeht, nicht?
Naja, gut, aber jetzt
vergleichst
du ein bisschen Äpfel mit Birnen.
Ja, gut,
aber
hast du recht.
Weißt du, wer uns die Frage beantworten kann, ob Markus Katja gerade mit seinen Bemühungen überfordert?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Liebe Lena, es ist mal wieder soweit.
Mhm.
Wir haben einen Gast und ich freue mich sehr.
Ich darf sie mal ankündigen. Wir freuen uns, dass du, Isabel Stern, heute zu Gast bist. Wie geht's dir? Herzlich willkommen.
Danke sehr. Ich freue mich auch sehr und ja, mir geht's sehr gut.
Wo treffen wir dich an?
Ihr trefft mich in der Tat im Studio an. Ich bin hier zwischen 387 Bildern mal kurz hoch in die Produktion und wir machen per Videocall einen Podcast und ich bin einfach wirklich zwischen den Bildern.
Okay, wie schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, wir sind ja immer sehr froh, wenn wir euch irgendwie erwischen können, weil wir wissen ja, wie viel ihr zu tun habt und dann mal schnell in so einer Pause vorbeischauen und mit uns ein bisschen plaudern. Das ist sehr schön für uns und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Ja, aber es ist auch wirklich sehr schön, weil es ist mal was ganz was anderes. Es ist mal eine wirkliche Abwechslung im Studioalltag.
Super, also lehn dich zurück, mach dir einen Kaffee und genieß es.
Liebe Isabel, du spielst jetzt, korrigier mich, seit circa einem halben Jahr die Katja Saalfeld.
Genau, also ich bin jetzt Monat 10 hier, aber ich werde ausgestrahlt wahrscheinlich ungefähr jetzt so Monat 6 vermutlich, genau.
Wie war das für dich, als neue Figur, als geborene Saalfeld an den Fürstenhof zu kommen?
Also in der Figur war es wunderschön und hat mir das total geholfen, dass sie eine geborene Saalfeld ist, weil ich habe mich einfach vorher in allen Dekus umgesehen, weil mir ja klar war, die Figur hat einen großen Teil ihrer Kindheit hier verbracht. Das heißt, sie muss sich wohlfühlen. Und da den Bogen zu kriegen, als Isabel kannte ich ja gar nichts. Ich war ja vorher noch nicht im Studio, außer eine kurze Studioführung. Das heißt, ich habe mich wirklich mit allen Dekos vertraut gemacht, sodass ich ankommen kann und alles wahrnehmen kann als positiv. Und das fand ich sehr schön, dass man an einen Ort, wo man ja trotzdem in den ersten Wochen angespannt ist und nicht weiß, was einen erwartet, dass man ankommt und sich zu Hause fühlen kann. Und ja, das Team hat sein Übriges getan.
Ja, das hat man so vielleicht als Außenstehender gar nicht so auf dem Schirm, dass wenn man als Schauspielende zum Set kommt und das Set noch nicht kennt, aber man so tun muss, als ob man vielleicht schon das ganze Leben lang hier verbracht hat, das ist natürlich auch erstmal eine Aufgabe, die du mit jedem Raum hattest.
Absolut. Und das hat geholfen, weil da konnte man sich gut vorbereiten, indem man sich alles ganz genau anschaut. Wirklich auch so banale Dinge wie Sachen in die Hand nehmen, die Gegenstände angucken. Ich kann mich daran erinnern, die berühmten Äpfel, die ja immer am Tresen stehen in der Lobby, die da ja, glaube ich, wirklich schon sehr lange stehen, die habe ich in die Hand genommen und ich habe einfach mir wirklich alles genau angeguckt und angefasst, mich vertraut gemacht mit den Dingen aus meiner Kindheit. Mhm.
Jetzt kommst du natürlich auch mit einem Namen an den Fürstenhof. Ich glaube, außer den Sonnenbichlers ist kein Name so verknüpft mit dem Sturm der Liebe wie der Name Saalfeld. Hat man da so eine kleine Ehrfurcht, wenn man plötzlich weiß, okay, man muss...
Man ist eine Saalfeld.
Man ist eine Saalfeld.
Lustigerweise kam die erst mit der Zeit.
Aha, echt?
Ja, es war wirklich so, dass ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt. Und habe dann erst so gemerkt, so krass, es gibt gar nicht so viele Saalfelds. Und dann kam so mit der Zeit erst die Ehrfurcht so, okay, das ist wie so ein Erbe, was auf den Schultern lastet, wo man sich wirklich auch reinspielen muss. Aber ja, es macht Spaß. Also es ist nicht so, dass mich das Erbe in irgendeiner Form erdrückt oder hemmt, sondern ich kann es schon genießen.
Beneidest du Katja um das Erbe?
Neid, das ist jetzt, beneiden tue ich sie nicht darum. Ich finde es wirklich schön, dass sie das machen kann.
Und was magst du ganz besonders an Katja?
In erster Linie ihren Optimismus. Ich bin selber auch ein optimistischer Mensch, aber bei Katja habe ich das Gefühl, es könnte fast ein Laster über sie drüber fahren und sie würde immer noch sagen, na, das kriegen wir noch wieder hin.
Das Gefühl habe ich auch tatsächlich.
Ja, also mit der ganzen Geschichte, die sie mit Markus durch hat.
Ja, da wäre ich als Isabel schon deutlich früher ausgestiegen aus so einer Beziehungsrunde.
Ja.
Ist das etwas, wofür du Katja vielleicht auch hasst? Das ist jetzt ein starkes Wort, hassen, aber...
Vielleicht Richtung Naivität oder so.
Hass, hätte ich auch gesagt, ist ein sehr großes Wort. Hass nutze ich selten und ich glaube auch Katja eher selten. Mhm. Aber die Naivität ist schon, die würde ich ihr gerne manchmal abnehmen. Ich habe dann manchmal so das Gefühl, als Isabel, wenn ich dann so Texte lese, denke ich mir immer, ach komm Katja, das machen wir jetzt anders. Komm Katja, da gehen wir drüber und da können wir auch mal was dagegen sagen. Und Hass ist ein zu großes Wort dafür, aber ich würde ihr gerne manchmal hier ein bisschen was abnehmen.
Jetzt hat Katja auch schon eine Trennung hinter sich und wie vorhin angesprochen, ist die ganze Sache rund um Markus auch keine kleine Lappalie gewesen. Und man merkt aber trotzdem, dass Katja nicht ganz loslassen kann. Was liebt Katja denn an Markus?
Dass er so ein Macher ist, dass er wirklich die Projekte, hinter denen er steht, verfolgt. Dass er wirklich sagt, das nehme ich in die Hand, das kriege ich hin. Und so ist er ja auch bei allen positiven Dingen. Also bei der Liebe ist er ja auch so. Er kämpft dann auch wirklich darum. Und wenn er jemandem was Gutes tun will oder Katja überraschen will. Ich fand wirklich diese Geste mit dem Bild, was er gemalt hat, fand ich ganz zauberhaft. Und das ist ja auch, er hat ja dann wirklich auch eine sehr weiche und romantische Seite. Die sieht Katja und deswegen ist es eine wahre, eine echte Liebe, die sie für ihn empfindet. Und vielleicht hat sie selber manchmal nicht so die Eier in der Hose, was durchzuziehen. Und das bewundert sie an ihm und das liebt sie sehr. Leider hat er halt diese Seite, dass er diese Energie auch in Projekte investiert, die negativ sind oder die einen ja auch in sehr ungute Situationen bringen können. Sie glaubt, dass sie ihn retten kann.
Aha.
Okay, ich verstehe.
Ja, das ja.
Ich verstehe.
Macht Sinn.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie weit Bemühungen gehen können. Und das hat man jetzt vor allen Dingen in den letzten Folgen gesehen, dass sich Markus ja wirklich sehr engagiert. Also er hat 2 Weinflaschen ersteigert. Katja und Markus haben sich dabei gegenseitig überboten.
Für viel Geld.
Für sehr viel Geld.
Das Taiko-Konzert, also man merkt auf jeden Fall, dass er sich wirklich, wirklich viel Mühe gibt. Sogar so, dass man von außen sagen könnte, er bedrängt sie auch leicht. Also ist es nicht zu viel Mühe? Das haben wir auf jeden Fall vorhin besprochen. Und wenn du jetzt sagst, sie möchte ihn retten, das gibt nochmal eine andere Sichtweise darauf.
Ja, also er gibt sich sehr, sehr viel Mühe, aber sie fühlt sich natürlich auch sehr geschmeichelt, weil man ja in der Figurenbeschreibung von Katja, in der Story, sie wurde einfach davor schon übelst betrogen. Also ihr Mann hat sie ja mit ihrer besten Freundin betrogen. Die Kinder sind weg, der Mann ist weg. Sie ist ja eine tief verletzte Frau. Ja. Und wenn dann plötzlich jemand kommt, der wirklich alles oder sogar mehr als alles gibt, der recherchiert, der will wissen, was interessiert Katja, was ist was, mit dem ich sie wirklich begeistern kann. Sie fühlt sich schon sehr gewertschätzt dadurch.
Ja, Katja bringt auf jeden Fall auch Leidenschaften mit. Jetzt wollten wir von dir wissen, teilst du die Leidenschaft zum Wein wie Katja?
Also wie Katja, nein. Aber ich trinke sehr gerne Weißwein. Ich bin nicht so ein Rotweinfreund, aber ich kann vor allen Dingen diese Gaumenfreude sehr nachempfinden. Also ich bin selber ein totaler Foodie und überhaupt Geschmäcker. Also ich koche selber wahnsinnig gerne und trinke dazu auch gerne Wein. Und ich kann mich sehr für Geschmäcker begeistern. Und so habe ich mich auch der Sommeliere angenähert, indem ich dann wirklich in der Vorbereitung, ich habe mir einfach klassisch Videos angeguckt, ich habe mir Weine nach Hause geholt und habe geguckt, wie kann man dran riechen, dass es gut aussieht? Wie schmecken die? Was machen die für Mundbewegungen?
Hm. Und da habe ich schon. Das klingt nach einer super Vorbereitung.
Da habe ich Spaß dran gehabt. Ja, man muss ja sagen, man hat ja davor noch Zeit, sich gut vorzubereiten. Und das muss natürlich schon sein, sonst wirkt es natürlich etwas unbeholfen, wenn man nicht weiß, wie man das Weinglas halten soll.
Das stimmt. Wie schaut's mit dem Malen aus bei dir?
Gut. Also, kurzer zögerlicher Moment. In der Tat ist Malen eine Sache, die viele in unserer Familie gerne machen und auch sehr gut machen. Ich male auch sehr gerne. Ich male nicht so gut wie die Künstlerin, die die Bilder für Katja malt. Aber ich werde besser.
Du malst die nicht selbst?
Ich male die nicht selber, nein, die malt eine Künstlerin.
Die malt eine Künstlerin? Wirklich eine Künstlerin?
Ja.
Ach. Das ist ja interessant.
Ja, also die sind vorbereitet, weil das wäre auch im Drehalltag überhaupt nicht machbar, jedes einzelne Bild, weil Katja hat ja wirklich, also sie malt ja sehr viele Bilder. Die werden vorbereitet, sind manchmal nicht ganz fertig gezeichnet und das kann ich mittlerweile, dass ich sie einfach weiter zeichne, ohne dass es auffällt in dem Bild.
Aber nur kurz nochmal zum Verständnis, es ist niemand von der Requisite, der das
Nein.
vorzeichnet, sondern das ist wirklich eine Künstlerin, die damit beauftragt wurde.
Ja.
Das ist ja spannend.
Das ist für, ja, das
wusste
ist
ich auch nicht.
Spannend. Ja. Und was macht ihr dann mit den Bildern danach? Werden die mal ersteigert für einen guten Zweck?
Ja, das wäre eigentlich mal eine ganz schöne Idee, dass wir so ein paar dieser Katja-Bilder für einen guten Zweck im Podcast versteigern.
Ja,
das ist eine
absolut.
Super Idee.
Das nehmen wir mit.
Ja.
Oh, danke für den Input.
Es sind wirklich sind sehr schöne Bilder dabei. Also ein paar brauchen wir natürlich auch, weil sie dann irgendwo hängen und weiter verfilmt werden und Anschluss haben. Aber das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Man könnte ja zum Beispiel eins nehmen, was zur Hälfte fertig war und was dann von Katja im On finalisiert wurde.
Da können wir ja mal mit Isabel und Katja und mit der Produktion und mit allen Verantwortlichen sprechen, ob das umsetzbar ist. Also seid gespannt, vielleicht kommen wir mit den Bildern von Katja nochmal auf euch zu.
Ja, fände ich total schön. Da könnte man auch den Bogen schließen über, wir haben, glaube ich, mal eine Aktion, die ist schon gesendet. Genau, die Tombola ist schon gesendet. Da haben wir eine Tombola ja. gemacht, was der Fürstenhof dann zugunsten eines Kinderheims gespendet hat, dass Charlotte Saalfeld mal ins Leben gerufen hat oder mit denen schon zusammengearbeitet hat, dass wir uns da auch eine schöne Aktion raussuchen, dass wir das an ein Kinderheim spenden.
Sehr schöne Idee, Isabel. Finde ich gut. Nehmen wir mal mit.
Genau, also ich male gerne und es ist jetzt nicht weniger geworden dadurch. Also ich übe und habe auch wirklich mir jetzt in der letzten Sommerpause habe ich mir dann auch mal Acrylfarben nach Hause geholt. Und ich teile die Leidenschaften, auch wenn nicht so professionell, wie Katja das macht.
Und du hast auch noch eine weitere Leidenschaft. Du reitest gerne.
Ja.
Würdest du dir eine, ich sag mal, Pferdegeschichte für Katja wünschen? Würdest du gerne in der Serie reiten?
Ja, wirklich.
Ihr könnt leider gerade Isabels Gesicht nicht sehen, aber es strahlt und die Augen sind groß. Also das heißt, das wäre ein großer Traum.
Es ist in der Tat ein großer Traum, weil ich einfach, also ich reite seit ich 9 bin und habe auch wirklich, bin 10 Jahre Dressurturniere geritten. Oh. Ich habe schon geholfen, Fohlen mit auf die Welt zu bringen. Ich bin wirklich schon als 12-, 13-Jährige durch Flüsse galoppiert und also habe da wahnsinnig viel positive Erinnerungen dran. Und bin auch immer, wenn wir hier am Gestüt drehen, bin ich total selig, wenn mir irgendein Pferd einen Kuss auf die Wange gibt.
Also ich meine, beim Sturm ist es ja jetzt nicht so fernab. Und wer weiß, wer hier diesen Podcast hört?
Wer weiß.
Ich hätte eine super Idee. Vielleicht kann Katja einfach Markus das Reiten beibringen.
Ja, das wäre doch auch schön.
Das stelle ich mir gerade sehr schön vor.
Ich gebe ihm Unterricht. Ja, das fände ich auch sehr lustig.
Ich kann mir Markus gerade nicht so richtig auf dem Pferd vorstellen.
Wobei Timo als Person ein bisschen reiten kann, das weiß ich.
Ja. Genau. Also ich meine jetzt nicht Timo, ich meine tatsächlich die
Figur Markus.
Weil er wirkt jetzt nicht so wie, ja, er geht gerne wandern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er so der große Pferdefreund ist. Das finde ich auch immer, merkt man immer, wenn er auf Vincent trifft, dass die beiden da auch sehr, sehr unterschiedlich sind und einen unterschiedlichen Zugang haben.
Das ist ja auch mitunter das Besondere am Sturm, dass für die Figuren gefühlt alles möglich sein kann. Was würdest du denn, Isabel, noch sagen, was für dich das Besondere am Sturm ist?
Bei mir ist es ja in der Tat die 30. Fernsehproduktion und es ist einfach ein ausnehmend nettes Team. Es ist wunderschön, hier anzukommen. Es ist wie eine Familie, in die man nach Hause kommt. Und das hat mich ziemlich schnell sprachlos gemacht, weil dieses Aufgenommenwerden wie in eine Familie ist so außergewöhnlich, ist aber auch, wenn man mit der Zeit hier länger dreht, ist es auch wichtig, weil das Pensum einfach sehr hoch ist. Das, was wir hier alle zusammen rocken, das funktioniert nur, wenn man zusammenhält. Und da ist halt dieser klassische Filmspruch von Only Teamwork makes the dream work, ist halt das Einzige, was funktioniert. Weil sonst, wenn hier irgendwelche Ellbogenmenschen dazwischen grätschen würden, würde es nicht funktionieren.
Das stimmt.
Da geben wir dir recht.
Das kennen wir selbst. Also das ist auf jeden Fall wichtig, in so einem Prozess einfach immer wieder Leute zu haben, die einen da auffangen, die einen supporten. Man supportet sich gegenseitig, man lernt sich ja auch sehr gut kennen.
Ja.
Also das ist ja auch eher ungewöhnlich jetzt im Verhältnis zu anderen Produktionen. Also man wird ja auch sehr privat und man kriegt auch viel mit. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr besonders.
Ich lieb's total, weil sonst hast du ja Produktionen, dann bist du mal da 2 Wochen, dann bist du da 3 Wochen. Dann bist du ja auch, also für mich ist es auch ein großes Glück. Ich als Isabel, ich wohne ja in München, ich habe meine Familie in München. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich sehe hier Kollegen, die pendeln und die dann in andere Städte zurückfahren. Das ist natürlich nochmal eine viel größere Belastung, als wenn man abends in seine Wohnung zu seiner Familie nach Hause kommen kann.
Absolut, absolutes Privileg.
Ja.
Speed Dating. Liebe Isabel, wir haben ein Spiel vorbereitet für dich.
Juhu! Das sind Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du müsstest dich jetzt in Katja hineinversetzen, denn diese Fragen wirst du als Katja beantworten.
Mhm.
Und wir würden dich bitten, aus dem Bauch heraus direkt deinen ersten Impuls zu antworten. Bereit?
Ich bin bereit. Also Katja ist bereit.
Sehr gut. Dann legen wir los. Lieber in Ölfarben ein Gewitter oder in Aquarell ein See malen?
Aquarell und der See.
Unverhohlener Flirt in der Pianobar oder geheime Affäre in der Karwendelhütte?
Die Affäre in der Karwendelhütte.
Picasso oder Primitivo?
Picasso.
Ein altes Familiengeheimnis lüften oder für den Frieden eine Lüge leben?
für den Frieden eine Lüge leben.
Für die große Liebe das gewohnte Leben aufgeben oder für die Karriere auf die wahre Liebe verzichten?
Ich nehme auf jeden Fall die große Liebe.
Lieber im Regen tanzen oder bei Sonnenschein im Schatten bleiben?
Katja tanzt im Regen.
24 Stunden mit Alexandra im Aufzug stecken bleiben oder mit deinem Ex-Mann ein Wochenende campen?
Puh, okay.
Stresszustände.
Das sind Zustände. Aber ich glaube, in dem Fall würde ich lieber mit Frau Schwarzbach im Aufzug stecken bleiben.
Okay. Werner oder Markus?
Markus.
In jeder Sprache der Welt sprechen oder jedes Instrument meisterhaft spielen können?
In jeder Sprache der Welt sprechen.
Team Vincent oder Team Philipp?
Team Vincent.
Das waren sehr spannende Antworten.
Ja, die hätte ich tatsächlich, da reden wir gleich nochmal drüber, Johannes.
Das müssen wir kurz dann später ausdiskutieren. Liebe Isabel, uns hat es sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute ein bisschen zu quatschen. Wir wissen, du musst jetzt gleich weiterdrehen und hast noch einiges vor heute. Als Abschluss, was wünschst du dir denn für Katja?
Ich wünsche mir für Katja wirklich, dass sie die große Liebe leben darf.
Wir sind sehr gespannt, welche Geschichten da noch so auf uns zukommen.
Ja, ich auch.
Isabel, vielen lieben Dank dir. Grüß mal das ganze Team von uns.
Das mache ich auf jeden Fall.
Lass es dir gut gehen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann ganz bald mal auch real und nicht nur übers Video.
Das würde mich auch freuen. Vielen Dank euch, es war sehr schön.
Oh, es war ein schönes Interview und ich hätte nicht mit allem gerechnet, was sie gesagt hat. Also bei diesen Entweder-Oder-Fragen beispielsweise, da hätte ich Katja andere Antworten zugeschrieben.
Das stimmt, sie hat mich auch überrascht und ich habe das Gefühl, ich habe durch sie noch ein bisschen mehr über Katja verstanden. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, sie hat gesagt, dass sie gerade sehr viel dreht.
Mhm.
Das heißt, da wird, glaube ich, noch sehr viel kommen in Zukunft.
Ja.
Kleiner Detektiv, ne?
Du bist ein kleiner, setzt du dich mit Helene zusammen.
Hab ich jetzt rausgehört. Also das heißt, da wird bestimmt noch was kommen.
Ja.
Und ich freue mich wirklich sehr darauf, auch noch mehr von Katja zu erfahren. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das mit ihr und Markus weitergehen wird. Und auch in Bezug auf Werner, weil der steht ja auch irgendwo dazwischen.
Ja,
und Familie, Beziehung, oh ja. Gott. Ich glaube, da können wir uns auf einiges noch gefasst machen.
Das glaube ich auch.
Was würdest du dir denn wünschen, wie es nächste Woche weitergeht?
Ich will, dass alles, was Philipp gemacht hat, dass die gesamte Philipp-Geschichte rauskommt und dass Anna das erfährt. Ich möchte, dass Anna weiß, was für ein Typ Philipp ist.
Ja, da ticken unsere Köpfe wieder gleich. Das wünsche ich mir nämlich auch.
Ja gut, aber ist ja auch verständlich. Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen.
Nein, natürlich nicht. Wir wollen ja, dass jetzt irgendwie die Bombe platzt. Und ich glaube, die Bombe muss auch platzen, weil anders können die beiden jetzt nicht irgendwie in eine neue Beziehung starten. Also jetzt einfach mal alles so zurück auf Null stellen, reinen Tisch machen und ich glaube, dann funktioniert's. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Vincent vielleicht auch Gefühle für Natalie entwickeln würde. Ich glaube, die beiden wären ein schönes Paar, weil sie haben ähnliche Interessen. Ich finde, die beiden sind jetzt schon ein schönes Couple auf einer freundschaftlichen Ebene. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist, haben wir auch nicht drüber gesprochen, aber Vincent sagt zu ihr, hey, das ist so toll, so eine Freundin wie dich zu haben. Und was ich daran so spannend finde, ist, Vincent war genau in der gleichen Position mit Anna. Also
Stimmt. Das
Ganze dreht sich jetzt einmal um. Deswegen, ich würde mir wirklich wünschen, wenn da noch romantische Gefühle entstehen würden.
Wir werden es sehen. Ihr Lieben, es war wieder sehr schön und jetzt steht das Osterwochenende bevor. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle, zauberhafte, flauschige Osterzeit und dir, Johannes, natürlich auch ganz tolle Stunden. Was machst du?
Eiersuchen,
alles klar. Gut, viel Spaß beim Eiersuchen. Ich hoffe, du bist erfolgreich. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.
Servus.
Ciao.
Und tschö.
Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast, moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.